Angenehmen Dienstagabend, hier ist Radio Paradiso mit der Sendung Natürlich gesund. Und unser Thema heißt heute Anästhesiologie und Intensivmedizin. Und darüber spreche ich mit Dr. Sabine Wolf. Sie ist in der Emanuel-Klinik Rüdersdorf tätig und zwar als Chefärztin der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Hallo erstmal.
Schönen guten Abend.
Ja, wie sind Sie denn zu diesem Bereich gekommen? Wenn man ja nun Medizin studiert, denke ich, geht es ja nicht automatisch in eine solche Richtung irgendwann.
Bei mir war das ein bisschen anders. Ich wusste schon vor dem Studium, in welche Fachrichtung ich gehen möchte, weil mein Vater war auch Anästhesist und Intensivmediziner und hat mich schon als kleines Kind damit vertraut gemacht, weil er mich am Wochenende mit auf die Arbeit nehmen musste mitunter. Und da ist das Interesse schon sehr früh in der Kindheit gewachsen und genau aus diesem Grund wollte ich dann eigentlich auch Medizin studieren.
Gehören diese beiden Bereiche eigentlich immer zusammen?
Ja, die gehören immer zusammen.
Also Anästhesiologie, da stelle ich mir das alles, was auch rund um die Betäubung und so weiter stattfindet, ja, ist es das?
Genau, Anästhesie entspricht im Prinzip der Narkose, den Patienten in den Schmerz zu nehmen und vielleicht auch das Bewusstsein. Und Intensivmedizin bedeutet im Prinzip den Ersatz der ausfallenden Organfunktionen.
Das ist dieses, was man umgangssprachlich, man hängt an den Apparaten sozusagen.
Genau,
ne?
Genau.
Fangen wir mal mit der Anästhesiologie an. Betäubung, was hat sich da so verändert in den letzten 10, 20 Jahren? Versucht man da also immer weniger, immer lokaler? Gibt es da andere Medikamente oder gibt es gar keine große Änderung?
Doch, es hat sich schon viel getan in den letzten 2 Jahrzehnten. Früher hat man schon mehr Allgemeinanästhesien, im Volksmund Vollnarkose, gemacht und das überwiegend auch mit Narkosegasen. Inzwischen macht man deutlich weniger solcher Vollnarkosen und wenn, dann auch nicht unbedingt mit Gas, sondern auch mit IV-Medikamenten, die wesentlich angenehmer sind für den Patienten und verträglicher. Und der Anteil der Regionalanästhesieverfahren ist deutlich gestiegen.
Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, bei welchen Operationen man früher immer noch Vollnarkose gemacht hätte und heute jetzt schon das in viel kleinerem Rahmen machen kann?
Na, das beste Beispiel sind eigentlich alle Eingriffe an den Extremitäten, also an Armen und Beinen. Da kann man im Prinzip, je nachdem in welcher Höhe der Extremität operiert werden muss, nur die Nerven, also praktisch nur den Unterschenkel betäuben oder auch nur den Fuß oder nur die Hand oder nur den Unterarm oder aber eben das gesamte Bein oder den gesamten Arm. Das hat sich deutlich entwickelt in den letzten 20 Jahren.
Ja, das ist ja natürlich für den Patienten besser, denke ich. In der Regel wird er das auch wollen. Dennoch, es bleiben immer Risiken. Man kennt das, man hat ja so ein Vorgespräch, man wird informiert. Welche Risiken sind es und sind die dann auch gesunken jetzt durch diese Veränderungen?
Die Allgemeinanästhesie oder Vollnarkose hat natürlich immer die allgemeinen Risiken und letztendlich muss man da letztendlich bis zum Tod hin aufklären, weil es immer zu schweren Herz-Kreislauf-Störungen kommen kann. Und um das zu vermeiden, versucht man eben auch die Allgemeinanästhesie zu vermeiden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Also wenn man den Eingriff nicht zwingend in Allgemeinanästhesie machen muss, versuchen wir die Patienten auch von dem wesentlich schonenderen Verfahren der Regionalanästhesie zu überzeugen. Aber es gibt viele Patienten, die Angst haben, wach zu sein und deshalb unbedingt schlafen möchten. Und da kann man aber denen auch die Angst nehmen, indem man sagt, sie können trotzdem niedrig dosiert ein Medikament bekommen, was sie in so einen Schlummerschlaf versetzt, sodass sie trotzdem entspannt da liegen, aber nicht zwingend die Allgemeinanästhesie wirklich benötigen.
Deutliche Fortschritte also im Bereich Anästhesie. Es muss zum Beispiel nicht immer die Vollnarkose sein. Und wer aber eben doch lokal betäubt nicht alles mitbekommen möchte, der kriegt zum Beispiel Kopfhörer auf mit seiner Lieblingsmusik. Mehr zum Thema Anästhesiologie und Intensivmedizin in ein paar Minuten hier in Natürlich gesund bei Radio Paradiso. Radio Paradiso, hier ist die Sendung Natürlich gesund. Mein Name ist Julia Nogli und heute Abend geht es um Anästhesiologie und Intensivmedizin. Damit kennt sich aus Dr. Sabine Wolf, Chefärztin der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Emanuel-Klinik Rüdersdorf. Gibt es denn Patienten, wo so ein Risiko, was ja, wie ich denke, sowieso sehr selten ist, dass es eine gravierende Nebenwirkung womöglich gibt, gibt es da welche, die eher dafür disponiert sind? Also können Sie sowas im Vorgespräch schon erfragen? Oder wenn jemand schon eine OP hatte und es ist alles gut gegangen, ist es dann eher eine Garantie dafür, dass es beim nächsten Mal auch gut geht?
Nicht zwingend. Also das Risiko ist eigentlich jedes Mal neu, weil der Eingriff wahrscheinlich ein anderer ist und der aktuelle Zustand des Patienten auch ein anderer. Aber je mehr Nebenerkrankungen und je mehr Risiken für eine Allgemeinanästhesie gegeben sind, umso intensiver versuchen wir, die Patienten Richtung Regionalanästhesie zu führen, wenn es denn möglich ist, für den Eingriff eine Regionalanästhesie zu machen. Es gibt durchaus Eingriffe, da kann man keine Regionalanästhesie machen. Da ist zwingend eine sogenannte Vollnarkose erforderlich, zum Beispiel bei allen laparoskopischen Eingriffen im Bauchraum. Und da muss man, wie schon gesagt, eine Allgemeinanästhesie machen. Und die Medikamente und auch das Monitoring, was wir heutzutage haben, ist aber so gut, dass es im Prinzip kein Patient so krank ist, dass wir sagen, wir können keine Narkose machen. Theoretisch ist jeder Patient heutzutage narkosefähig, aber man muss ein gewisses Risiko in Kauf nehmen und sich darauf einstellen, sowohl natürlich die Ärzte, die den Eingriff durchführen, aber auch der Patient muss sich dessen bewusst sein, welchem Risiko er sich da aussetzt.
Mhm. Sie sagten gerade Monitoring, also das wird alles beobachtet. Ich nehme an, auch von Pflegekräften, da sind genug Leute da dabei. Da muss ja manchmal auch nachjustiert werden, ne, wenn eine OP jetzt länger dauert.
Ja, also es ist immer, also die Operateure stehen ja am Tisch und es ist immer eine Anästhesiepflegekraft und ein Anästhesist oder eine Anästhesistin bei dem Patienten. Und von der Größe des Eingriffs und dem Zustand des Patienten wird von vornherein schon entschieden, für welches Monitoring man sich entscheidet. Aber es gibt generell ein Basismonitoring und das besteht aus einer Blutdruckmessung, die mindestens alle 5 Minuten durchgeführt werden muss, einer kontinuierlichen EKG-Aufzeichnung sowie die Sauerstoffsättigung des Blutes wird kontinuierlich gemessen und natürlich alle Beatmungsparameter werden erfasst.
Gibt es so Durchschnittszeiten? Das hängt natürlich sehr von der OP ab, ne? Aber
das
wie lange durchschnittlich so eine?
Sehr von der OP ab. Mhm. Es gibt so Standardeingriffe wie Gallenblasenentfernung oder Leistenhernienoperationen, wo man sagen kann, der Eingriff dauert eine halbe bis maximal eine Stunde. Aber es gibt eben durchaus größere Eingriffe, größere Baucheingriffe und aber auch die Extremitätenchirurgie ist sehr unterschiedlich, ob nur eine Prothese eingesetzt wird, ob ein Gelenkersatz erfolgt oder ob eine Fraktur gerichtet wird. Das ist sehr unterschiedlich.
Klar, kann man sich vorstellen. Anästhesiologie und Intensivmedizin, darüber spreche ich heute Abend mit Dr. Sabine Wolf. Sie ist Chefärztin der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Emanuel-Klinik Rüdersdorf. In ein paar Minuten geht's weiter und mehr auch hier auf paradiso.de. Radio Paradiso mit Natürlich Gesund. Ich bin Julia Nogli und die Expertin im Studio ist heute Abend Dr. Sabine Wolf, Chefärztin der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Emanuel-Klinik Rüdersdorf. Ja, und das sind auch die Themen, über die wir heute sprechen, Anästhesiologie und Intensivmedizin. Ja, Sie hatten es vorhin schon angedeutet, was genau bedeutet Intensivmedizin oder dann eben Intensivstation, wie wir dann sagen?
Ja, das ist ein großer Begriff, der auch vielen Angst macht, aber im Prinzip ist Intensivmedizin der Ersatz oder die Unterstützung für ausfallende oder nicht mehr richtig funktionierende Organsysteme. Das kann die Lunge betreffen, das kann die Niere betreffen, das Herz-Kreislauf-System, letztendlich auch den Kopf, das Gehirn, wenn das Bewusstsein nicht mehr vollständig gegeben ist, sodass andere Funktionen dadurch auch ausfallen.
Das kann dann ersetzt werden. Ist das in jeder Klinik möglich oder braucht es bestimmte Voraussetzungen?
Es braucht bestimmte Voraussetzungen. Also nicht jede Klinik hat eine Intensivstation. Und auch nicht alle Intensivstationen sind gleich ausgestattet. Also häufig sind in kleineren Häusern Intensivstationen Überwachungsstationen, wo zwar das Monitoring gegeben ist, aber nicht unbedingt alle therapeutischen Maßnahmen wie Dialysemaschinen oder Beatmungsgeräte, um eben den Ausfall der Lungenfunktion oder der Nierenfunktion zu ersetzen. Und Dann gibt es eben Intensivstationen, die sind voll ausgestattet, wo man an jedem Bettplatz auch die entsprechenden Apparate hat, um die einzelnen Organsysteme zu unterstützen oder den Komplettausfall zu ersetzen.
Wie viele solche Plätze haben Sie in Rüdersdorf zur Verfügung?
In Rüdersdorf hat unsere Intensivstation 8 Betten und alle 8 Betten sind oder Bettplätze sind gleich ausgestattet mit Beatmungsgeräten und einem ausführlichen Monitoring. Wir können auch ein invasives Monitoring machen, sodass wir zum Beispiel kontinuierliche Blutdruckmessungen haben und auch kontinuierliche Messungen der Herzfunktion, des Herzzeitvolumens. Und wir können gleichzeitig 3 Patienten dialysieren. Mhm. Also wir haben 3 Dialysemaschinen und können somit die Patienten vollumfänglich versorgen.
Mhm. Reichen diese Plätze oder sind die manchmal eben auch? Was machen Sie denn, wenn die 8 belegt sind und der 9. kommt?
In der Regel reichen die 8 Plätze, aber es gibt durchaus Phasen, wo es knapp wird. Und dann muss man einschätzen, ob es einen Patienten gibt, der aktuell noch auf der Intensivstation in einem dieser Betten liegt. Ob er eventuell schon so gut ist, dass er auf die nächstniedrigere Station, auf die sogenannte Intermediate Care Station, das ist eben eher so eine Überwachungsstation, verlegt werden kann. Wenn das möglich ist, wird es halt getan. Wenn das nicht möglich ist, wenn man keinen Patienten medizinisch vertretbar und mit gutem Gewissen verlegen kann, dann muss leider der 9. Patient, der wird dann zwar grundversorgt, also er wird schon versorgt und muss dann aber in eine andere Einrichtung verlegt werden, wenn wir den Bettplatz nicht gewährleisten können.
Okay, aber 8 ist dann wahrscheinlich schon relativ viel.
Also, ja, also wir sind sehr gut ausgestattet und vor allen Dingen eben, weil auch alle 8 Betten, wie gesagt, gleich ausgestattet sind. Es gibt durchaus Intensivstationen, die haben dann nur im Vergleich zum Beispiel nur an 4 Betten dann auch Beatmungsgeräte.
Anästhesiologie und Intensivmedizin, das ist unser Thema heute Abend mit Dr. Sabine Wolf. Sie ist Chefärztin der entsprechenden Abteilung an der Emanuel-Klinik Rüdersdorf. Sie hören natürlich gesund hier auf Radio Paradiso. In ein paar Minuten geht's weiter. Sie hören natürlich gesund hier bei Radio Paradiso. Mein Gast ist heute Dr. Sabine Wolf, Chefärztin der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Emanuel-Klinik Rüdersdorf. Und genau über diese beiden Themen sprechen wir heute. Nun hängt es ja sicher sehr davon ab, was der Grund ist, welche OP, welcher Unfall oder was immer vorliegt. Aber gibt es durchschnittliche Zahlen, wie lange ein Patient auf der Intensivstation liegt?
Das ist absolut sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass ein Patient zum Beispiel knapp 24 Stunden da liegt, wenn er postoperativ nur zur Überwachung kommt. Aber es kann auch sein, dass ein Patient mehrere Wochen oder sogar Monate da liegt. Also wir hatten auch schon einzelne Patienten, die bis zu einem Dreivierteljahr bei uns verbracht haben.
Was ist denn eigentlich, Sie sprachen vorhin von den Gehirnfunktionen, mit diesem künstlichen Koma, in das Patienten versetzt werden. Was ist das eigentlich und wann ist das nötig?
Das künstliche Koma, das ist im Prinzip ähnlich oder vergleichbar mit einer Vollnarkose für eine Operation. Da wird praktisch das Bewusstsein ausgesetzt und es werden, oder gedämpft zumindest, und es werden Schmerzmedikamente gegeben. Und das ist halt erforderlich, um den Patienten vor Stress zu schützen. Und wenn ein Patient beatmet werden muss und er sehr instabil ist und viel Unterstützung auch für seine Kreislauffunktion braucht, dann ist es wirklich erforderlich, eine Stressabschirmung vorzunehmen und dann muss er eben in dieses sogenannte künstliche Koma versetzt werden.
Das klingt auch immer ganz dramatisch für den Laien, ebenso wie überhaupt schon Intensivstation. Ist es ja aber gar nicht, weil das ist ja eine bewusste Sache und Sie holen ihn da auf jeden Fall da ja auch wieder raus, ne?
Genau, also es ist tatsächlich eine bewusste Sache, was auch gemonitort wird. Also wir machen auch dann eine kontinuierliche EEG-Ableitung und können die Tiefe der Sedierung damit beurteilen oder eben die Tiefe des Komas. Und früher waren die Patienten sehr weit weg. Davon ist man auch abgekommen. Also wir machen es wirklich nur noch so tief, dass der Patient wirklich nur noch eine sogenannte Stressabschirmung hat. Also es gibt beatmete Patienten, die sind tatsächlich relativ wach. Mit denen kann man gut kommunizieren und auch kooperieren. Man kann die teilweise sogar auch mobilisieren. Und es geht im günstigsten Fall so weit, dass ein beatmeter Patient im Sessel sitzen kann und Fernsehen gucken kann.
Okay, da ist diese Dramatik nicht mehr ganz so gegeben, ne? Und die haben dann auch keine Gedächtnisausfälle oder so. Es ist nicht zu vergleichen mit einem durch einen Unfall oder so verursachten Koma, ne?
Nein, es ist nicht zu vergleichen, wobei, wenn Patienten lange Zeit in einem sogenannten künstlichen Koma war, ist es schon so, dass es hinterher Konzentrationsschwierigkeiten beschrieben werden, die sich aber im Laufe der Zeit auch wieder geben.
Okay. Die Pflegekräfte dort bei Ihnen, sowohl in der Intensivmedizin als auch bei der Anästhesiologie, haben die eine besondere Ausbildung, dass sie da arbeiten?
Ja, es gibt eine besondere Zusatzausbildung. Das sind sogenannte Fachpflegekräfte für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Das ist eine Spezialausbildung. Die haben nicht alle Pflegekräfte, die bei uns arbeiten, aber alle Pflegekräfte, die bei uns arbeiten, bedürfen einer speziellen Einarbeitung und die ist relativ lange und geht bis zu einem halben Jahr, weil doch der Bereich eben sehr speziell ist und viele besondere Dinge zusätzlich zu der Krankenpflegeausbildung erlernt werden müssen.
Also auch hier hohe Kompetenz in einem so wichtigen Bereich. Anästhesiologie und Intensivmedizin, unser Thema heute Abend, in Natürlich Gesund auf Radio Paradiso. Mehr zu Dr. Sabine Wolf hier auch auf paradiso.de. Ihnen einen gemütlichen Abend und bleiben Sie gesund.